man kann den Arbeitsmarkt nicht als so eine Gesamtheit betrachten, sondern wir haben eben diese ganzen Berufsgruppen, in denen du nach wie vor einen klaren Arbeitnehmermarkt hast. Und dann hast du einige Bereiche, in denen du aktuell nicht die Stellennachfrage hast. Wobei wir auch da mutmaßen können, dass da ganz viel Bedarf erstmal aufgeschoben ist. Also ich glaube, viele HR-Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören werden, wissen, dass sie, die kennen die Zahlen ihrer Nachfolgeplanung, haben wir am Anfang schon angesprochen. Und aktuell dürfen viele oder können nicht nachbesetzen. Das heißt ja aber nicht, dass dieser Bedarf weg ist.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Herzlich willkommen und Happy New Year von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Annika, 2026, ein weiteres Jahr HR ungeschminkt. Wie schön!
Unglaublich. Und auch dieses Jahr starten wir ja wieder mit einem Arbeitsmarkt-Update ins neue Jahr.
Tradition! Im Rheinland, wenn du was zweimal gemacht hast, ist Tradition. Wir sind schon beim dritten Mal. Läuft bei uns. Nur für die Gäste, dass ihr wisst, das wird jetzt jedes Jahr, ne? Ihr seid jetzt locked in.
Keine Widerworte, ihr seid jetzt locked in. Wie ihr jetzt schon gehört habt, sind Anjali und ich zum Thema Arbeitsmarkt nicht alleine. Und zwar haben wir zwei Gäste bei uns heute im Podcast, die sich aus verschiedenen Perspektiven über die letzten Jahre intensiv mit dem Thema Arbeitsmarkt beschäftigt haben. Und zwar sprechen wir dazu heute mit Dr. Julian Stahl und mit Dr. Tobias Zimmermann. Ihr beiden, herzlich willkommen bei uns im Podcast und ich freue mich sehr, dass ihr bei Julian wieder und bei Tobias erstmalig dabei seid.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, bin ein bisschen aufgeregt, fühle mich hier aber schon direkt wohl und willkommen.
Genau, und wie du sagst, bei mir das dritte Mal, von daher hält sich die Aufregung etwas in Grenzen und gleichzeitig natürlich sehr, sehr freudig, dass ich heute noch tatkräftige Unterstützung von Tobias habe. Wird, glaube ich, eine sehr coole Folge.
Nimmst mich ein bisschen an die Hand, ne?
Wir nehmen euch beide an die Hand. Ihr nehmt uns beim Arbeitsmarkt an die Hand und wir euch bei der Aufnahme.
Bevor ihr euch vorstellt, muss ich aber schon mit einem kurzen Flachwitz in die Folge starten und zwar mit euch sind zwei Arbeitsmarktexperten und beides Doktoren. Wir haben uns natürlich auch einen Couple-Namen für euch überlegt. Ihr werdet heute Dr. Tobian Zimmerstahl. Damit seid ihr damit einverstanden? Wollt ihr immer gemeinschaftlich auf Fragen antworten oder tut ihr das einzeln?
Nee, grundsätzlich zeitgleich und simultan.
Auf jeden Fall.
Und wenn nicht, gibt's Minuspunkte.
Die ZuhörerInnen können das nicht hören, aber wir haben auch einen Tanz eingeübt, ne? Also wir tanzen die Antworten auch synchron dazu. Es ist natürlich, also kartoffeliger könnte dieser Name nicht sein, ne?
Aber bevor wir auf den Arbeitsmarkt kommen, immer wenn ich das Wort Tanz höre, erinnere ich mich, es gab damals bei der Amorelie einen Tanz, den da jeden Morgen gemacht wurde und jedes Team, also es gab so einen Standardteil des Tanzes, der Tobias nickt schon, und dann konnte jedes Department seinen Tanz machen oder seine Tätigkeit. Und bei Callcenter war es noch relativ eindeutig, also Hand zum Ohr. Manchmal haben die aber auch die einzelnen Produkte betanzt. Und das war so ein Moment, da hat so mein Startup-Herz gesagt, okay, das ist mir zu viel. So viel kann ich nicht. Und daran muss ich immer denken bei Tänzen und denke mir, manchmal ist zu viel Identifikation mit den Produkten.
Ach, also ich durfte die großartige Lea Sophie Kramer einmal für eine Veranstaltung gewinnen, die ich mitorganisieren und konzipieren durfte. Und da hat sie auch eben jenen Tanz, ich glaube am Ende ihrer Keynote, nicht nur vorgeführt, sondern alle Anwesenden inklusive der ersten Reihe voll C-Suite animiert, da mitzumachen. Das war dann wiederum doch, das war witzig und hat das Eis gebrochen, würde ich sagen.
Ihr Lieben, bevor wir ins Thema starten, ich habe euch ja jetzt nur ganz kurz einmal als unsere Gäste announced, aber wollt ihr euch nochmal im Detail vorstellen, was macht euch zu Arbeitsmarktexperten, was macht ihr aktuell, was sind so die Kernthemen, mit denen ihr euch beschäftigt?
Ja, dann ich würde mal sagen, ich war ja schon zweimal da, ein paar der Stammhörenden kennen mich schon, von daher würde ich einmal Tobias starten lassen und dann einfach anschließen.
Dann machen wir das so, genau. Hallo, liebe Hörenden, finde ich cool. Ich bin Tobias, 38 Jahre alt, Reise-, Kaffee-, Weinbegeisterter Läufer. Aber es geht ja ums Thema Arbeitsmarkt und ich durfte die letzten 7 Jahre die Arbeitsmarktforschung einer nicht ganz unbekannten großen Jobplattform aus Deutschland aufbauen, leiten. Und da haben wir dann zum Beispiel ganz viele Studien durchgeführt, unter anderem eine weltweite mit über 150.000 Befragten, meine ich, eben genau dazu, was treibt KandidatInnen eigentlich heutzutage um? Was sind die Entscheidungskriterien für und gegen den Arbeitgeber? Wie effizient fühlen die sich eingesetzt und so weiter? Aber eben auch, was sind Best Practices von Corporates, von denen andere lernen können? Und in dem Rahmen hat man mich dann auch öfter mal gerne im TV, in Zeitungen als eben Arbeitsmarktexperten zitiert. Und da das dann ja nun da so steht, kann ich mich wohl heute vor euren Fragen nicht wegducken.
Sehr gut. Aber ich kann dir sagen, die beiden sind eigentlich sehr, sehr umgänglich und wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass wir uns schon länger kennen, wenn es fiese Fragen gibt, dann schmeißt wahrscheinlich Annika die auch eher in meine Richtung. Dann mache ich noch einmal ganz kurz weiter. Was mich vor allen Dingen als Arbeitsmarktexperte auszeichnet, ist natürlich die Tatsache, dass ich jetzt beim 3. Mal hier als HR ungeschminkt Arbeitsmarkt, Resident Arbeitsmarktexperte eigentlich ja schon die größte Auszeichnung in dem Markt habe, die es gibt. Darüber hinaus bin ich promovierter Ökonom, Unternehmensberater vom Hintergrund, war dann in der Unternehmensentwicklung von einer anderen namhaften großen deutschen HR-Tech-Firma. Ich glaube, wir können Namen auch zumindest in Teilen sagen. Also Xing und Kununu hingen darunter. Aus der Unternehmensentwicklung raus habe ich ohnehin immer den Arbeitsmarkt beobachtet und was so die wesentlichen Wettbewerber eigentlich so treiben. Und dann war es tatsächlich nach einem Besuch der Zukunft Personal auch ein bisschen inspiriert durch tatsächlich Tobias und Team und aber auch schöne Grüße gehen raus an Tim Verhöfen und die Mannschaft, weil ich dann am nächsten Tag zu unserem Kommunikationschef Max van Kopka gerannt bin und gesagt habe, warum haben wir sowas eigentlich nicht? Und dann sagt er, ja, das ist so eine Sache, da überlege ich schon seit Jahren, ich bräuchte aber irgendwen, der auch mal eine Statistik lesen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, das traue ich mir zu. Und so bin ich dann zu diesem Titel Xing Arbeitsmarktexperte gekommen und habe dann tatsächlich auch da nochmal deutlich tiefer einsteigen dürfen, hatte dann in den guten Zeiten auch ein bisschen Budget, um spannende Marfo anzustoßen, um Studien durchzuführen, um peu à peu auch mal auf Bühnen zu gehen, um in Podcasts eingeladen zu werden, Fernsehen, Radio, Zeitungen. Und also ich glaube, Tobias kann das bestätigen, das macht dann auch eine ganze Menge Spaß. Hauptberuflich bin ich da jetzt tatsächlich schon seit rund 1,5 Jahren raus, habe aber über so eine kleine Hintertür oder einen kleinen Mini-Agreement fülle ich nach wie vor diese Rolle des Xing-Arbeitsmarktexperten aus, auch wenn das nur noch wirklich ein paar Stunden pro Woche sind, aber in einer nach wie vor sehr, sehr guten Zusammenarbeit mit dem Corporate Communications Team da an der Stelle. Bin sehr froh, dass das klappt und ja, den ganzen Rest der Woche bin ich jetzt als COO von einer Mittelstandsberatung unterwegs, also doch wieder ein Happen-Operativer.
Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich bin jetzt schon gespannt.
Steigen wir doch vielleicht mal in die allererste Frage ein an euch beide. Wahrscheinlich jetzt keine Überraschung, aber was wird den Arbeitsmarkt für 2026 ausmachen und prägen?
Fange ich einfach mal an. Also habe ich eine sehr klare Tendenz, was den Arbeitsmarkt zuallererst prägen wird im nächsten Jahr, und das ist die Demografie. Wir reden schon lange über das Thema, ne? Und viele HR-Abteilungen haben sicherlich das Thema Nachfolgeplanung gerade ganz oben auf der Agenda. Aber was wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, bislang kannte das, und es kommt so ein schöner deutscher Begriff, das Erwerbspersonenpotenzial nur eine Richtung nach oben. Julian zeigt's an, können die Zuhörenden nicht sehen.
Ich wollte das aufgreifen mit dem Tanzen der Zahlen, das wir in der anderen Moderation gesagt haben.
Genau, ne, also wenn ich aus der Puste gerate, ist das aufgrund unserer Dance-Moves. Nein, aber trotz immer größer werdendem Fachkräftemangel ist auch eine Wahrheit, dass nie mehr Menschen in Deutschland gearbeitet haben und dementsprechend zur Verfügung standen als in den letzten Jahren. Und jetzt werden eben laut IAB, ist glaube ich die jüngste Prognose, nächstes Jahr rund 60.000 Personen weniger dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und das ist ein absolutes Novum. Wir reden schon so lange über das Thema Demografie und das birgt so ein bisschen die Gefahr, dass wir glauben, verstanden zu haben, was da wirklich auf uns zukommt. Haben wir aber nicht, weil das kennen wir in Deutschland nicht.
Tobias, wenn ich einmal reinspringen darf, für alle die nicht sich so viel mit dem Arbeitsmarkt auskennen. Du sagst, 60.000 Arbeitende fallen weg. Wie viele sind denn auf dem Arbeitsmarkt? Nur damit man mal so ein Gefühl hat.
Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Zahl du nutzen willst, ne? Also wir haben rund 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Das sind aber nicht alles sozialversicherungspflichtig und Vollzeiterwerbstätige. Ne? Das geht dann immer weiter runter. Also im Gesamtkontext auf die Gesamtzahl bezogen mag das erstmal nicht so wahnsinnig viel klingen. Aber wir müssen uns ja vergegenwärtigen, dass diese Zahl der zur Verfügung stehenden Personen über die letzten Jahre immer nur gewachsen ist. Und trotzdem ist der Fachkräftemangel parallel auch immer größer geworden. Jetzt ist es in den letzten 1-2 Jahren, hat das so eine kleine Stagnation bekommen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Fachkräftemangel ist aber immer noch nicht weg. Ich glaube, alle, die uns zuhören und so ein paar Profile suchen, um die es ein bisschen mehr Wettbewerb gibt, können davon ein gutes Lied singen. Und auf diese Situation kommt jetzt eben drauf, dass dieses Wachstum nicht nur aufhört, sondern dass es sich umkehrt und das ist eben erst der Anfang. Und die einfachste Wahrheit, die daraus hervorgeht, ist eine ganz, da hoffe ich jetzt, dass der Ökonom mir nicht dazwischen grätscht, aber auch wenn der Arbeitsmarkt kein vollkommen klassisch idealer Markt ist, gilt, wenn ein Gut knapp wird, dann steigt der Wettbewerb drumherum und dann wird es teurer. Und das ist etwas, was wir uns für ab nächstem Jahr vor Augen führen sollten. Aber jetzt bin ich gespannt, was Julian sagt.
Ja, also erstmal kann ich da voll zustimmen und ich hätte jetzt auch die 46,1 Millionen genannt als Ankerzahl und genau wie Tobias sagt, 60.000 ist keine Riesenverschiebung auf so eine große Basis. Auf der anderen Seite, also das IW aus Köln hatte schon vor, ich glaube 2 Jahren ein Paper geschrieben mit dem Titel »Besser wird's nicht, Deutschlands Arbeitsmarkt am Höhepunkt«. Und es ist so, dass die Veränderungsrate dieser Zahl nicht sonderlich hoch war. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie so ungefähr, wie wenn es um 22.12. dann der dunkelste Tag des Jahres wird, da tut sich die nächsten 1-2 Tage gar nicht so richtig viel. Aber es ist klar, ab dahin wird es quasi bis 21.06. jeden Tag länger hell. So und ungefähr das, nur im Negativen, haben wir jetzt auch am Arbeitsmarkt. Also wir haben jetzt diesen Wendepunkt, den haben wir überschritten, diesen Hochpunkt des Erwerbspersonenpotenzials. Und deswegen wird 26, das heißt tatsächlich das erste Jahr, in dem wir eigentlich, sagen wir mal, mindestens jetzt seit ever in der Bundesrepublik, seit Kriegsende, wir weniger Erwerbspersonenpotenzial haben. So, genau dann tritt das ein. Das Angebot geht erstmal zurück. So, das ist jetzt wirklich die Wirtschaftswissenschaften 1.0 Vorlesung. Und was wir jetzt halt tatsächlich in den letzten Jahren hatten, ist, dass tatsächlich die Wirtschaftsflaute dazu geführt hat, dass erstmal die Nachfrage nach Arbeitskräften zurückgegangen ist. Und das ist auch gar nicht so wenig. Also Tobias hatte eben schon das IAB angesprochen. Die IAB-Stellenerhebung hatte Ende 2022 fast 2 Millionen offene Stellen. Das sind jetzt, glaube ich, 1,06 Millionen, also fast halbiert. Ich habe mir gerade dieser Tage nochmal angeguckt, dass die Marktgröße für bezahlte Stellenanzeigen laut Index-Anzeigendaten, die stand im Dezember 2022 bei knapp über 1 Million, ist jetzt unter 600.000 gesunken. Also auch da, jetzt fairerweise natürlich auch für solche Firmen wie Indeed, StepStone, Jobwerk, Xing und Co. auch gar nicht die allergeilste Nachricht. Das heißt, die Marktgröße quasi für bezahlte Online-Stellenanzeigen ist auch um über 40% gesunken. Das kaschiert natürlich auch diesen demografischen Effekt massiv, weil wir das Gefühl haben, wir haben aktuell viel weniger Dampf auf dem Kessel, was Fachkräftenachfrage oder allgemein Arbeitskraftnachfrage angeht. Das stimmt auch ein Stück weit. Aber tatsächlich ist es so, egal welches Szenario man sich anguckt, auch was irgendwie qualifizierte Zuwanderung, Erwerbsbeteiligung und Co. angeht, dass die Kurve jetzt in den nächsten 10 Jahren massiv nach unten gehen wird, was das Arbeitskräfteangebot ist, das ist klar. Und wir hatten im Jahr 23 hatten wir ein Rezessionsjahr, 24 auch, 25, kleiner Spoiler, die Zahlen sind noch nicht ganz final zum Aufnahmezeitpunkt, aber wird so um Null rumlaufen. Sollte es negatives Wachstum sein, hätten wir das dritte Rezessionsjahr in Folge, was es seit Gründung der Bundesrepublik noch gar nicht gab. Und für nächstes Jahr sind sich aber eigentlich alle Institute einig, dass dann auch die Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung greifen und dass wir das erste Mal dann quasi seit 2022 wieder ein positives Wirtschaftswachstum haben werden. Und wenn die Wirtschaft wieder anspringt und gleichzeitig das Angebot an Arbeitskräften schwindet, dann ist eigentlich klar, Arbeitslosenzahlen werden runtergehen und es werden auch wieder, wird auch wieder die Nachfrage nach Arbeitskräften hochgehen. Und deswegen glaube ich schon auch, dass wir gerade jetzt am Übergang von 25 zu 26 auch so einen kleinen Wendepunkt in der Arbeitsmarktdynamik sind.
Aber wenn ich jetzt mal ganz naiv nachfrage, ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Also würde ja jetzt auf den ersten Blick, wenn man sagt, hey, wir hatten die ganze Zeit mehr Arbeitslosigkeit, wir hatten einen arbeitgebenden Markt. Jetzt kommen diese beiden Faktoren zusammen. würde jetzt der unausgebildete Betrachter jetzt nicht sagen, naja, ist doch super, dann more power to the people?
Ja, 100%. Ich finde es auch super. Ich sehe auch für HR-Abteilungen und Arbeitgeber hier eine Riesenchance. Weil in dem Moment, in dem das zentrale Wettbewerbsgut oder der Wettbewerbsfaktor, klingt jetzt ein bisschen unhuman, das so auszudrücken, aber HR sind die Experten für die Menschen, für die Arbeitskräfte. Und indem da die Bedeutung steigt, steigt auch meine eigene Bedeutung, meine Verantwortung. Und da kann ich einen Unterschied für meine Company erzielen. Diesen Ball muss HR jetzt aufnehmen. Und wenn ich einen Rat geben sollte, was denn machen? Nach, solange wir vielleicht noch so ein bisschen dazwischen sind, ob es jetzt Arbeitnehmer-, Arbeitgebermarkt ist, da habe ich es vielleicht bei einigen Profilen noch leichter, als ich es nächstes Jahr haben werde.
Da stimme ich voll dazu und ich kann ein bisschen spicken, weil ich tatsächlich ein paar Kennzahlen mir nochmal in guter alter Strebermanier zur Hand gelegt habe. Haben wir denn wirklich einen Arbeitgebermarkt zurzeit? Also sicherlich haben wir mehr einen Arbeitgebermarkt, als das jetzt irgendwie Ende 22 der Fall war, das definitiv. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal als Proxy für Schwierigkeit der Stellenbesetzung die Vakanzzeit laut Bundesagentur für Arbeit nehme, die war im November 2017 bei 103 und steht aktuell bei 161. Und das ist eben getrieben durch Mangelberufe in der Pflege, teilweise in der Logistik, teilweise auch in Berufen wie zum Beispiel Fernfahrer, wo Leute in der Erwartung, das wird irgendwann automatisiert, gar nicht mehr die Führerscheine und die Ausbildung machen, in der Kinderbetreuung. Also es gibt wirklich viele Mangelberufe, in denen alles andere als ein Arbeitgebermarkt herrscht und auch teilweise auch wirklich welche, die gesellschaftlich wichtig wären, wenn man sie besetzen würde. Ich meine, ich bin nun selber in der Situation, ein kleines Kind zu Hause, zwei mehr oder weniger vollzeiterwerbstätige Eltern. Das ist schon wirklich brutal wichtig, dass die Kita dann auch offen hat. Und ich glaube auch, wenn man über Faktoren nachdenkt, gerade bei sinkendem Erwerbspersonenpotenzial, wie können wir denn überhaupt Wertschöpfung in der Gesellschaft sicherstellen, dann ist es ganz wichtig, dass auch Menschen da sind, die die Care-Arbeit tun, damit die anderen Leute in Anführungszeichen ihren eigentlichen Jobs nachgehen können. Und ja, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, das bedarf dann eben auch guter Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen für die Leute in solchen Rollen, sei es jetzt Altenpflege, Kinderpflege und Ähnlichem.
Ja, vielleicht da noch anzuschließen. Also es mag der Wunsch von vielen CEOs oder C-Suiten aktuell sein, was man dann auch in den einschlägigen Wirtschaftsmedien immer wieder artikuliert sieht, dass wir in einem klaren Arbeitgebermarkt sind. Und da wende ich mich so ein bisschen gegen die provokante Frage, die du mir eben zugeworfen hast, Anjuli. Man kann den Arbeitsmarkt nicht als so eine Gesamtheit betrachten, sondern wir haben eben diese ganzen Berufsgruppen, in denen du nach wie vor einen klaren Arbeitnehmermarkt hast. Und dann hast du einige Bereiche, in denen du aktuell nicht die Stellennachfrage hast, wobei wir auch da mutmaßen können, dass da ganz viel Bedarf erstmal aufgeschoben ist. Also ich glaube, viele HR-Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören werden, wissen, dass sie, die kennen die Zahlen ihrer Nachfolgeplanung, haben wir am Anfang schon angesprochen. Und aktuell dürfen viele oder können nicht nachbesetzen. Das heißt ja aber nicht, dass dieser Bedarf weg ist, weil die Leute gehen in Rente und wenn sie weg sind, sind sie weg und dann muss ich nachbesetzen. Das heißt, in dem Moment, in dem der Dampfkochtopf anfängt zu pfeifen, da könnte es ganz schön rund gehen.
Ich finde, wir sind schon in dem allerersten Thema relativ weit drin, nämlich KI und Digitalisierung. Wie spielen diese beiden Themen in die Arbeitsmarktdynamik mit rein?
Also sicherlich substanziell und wenn man jetzt die großen Themen fürs Jahr 26 abklappern will, dann haben wir sicherlich die Demografie, wir haben die volkswirtschaftliche Dynamik, sagen wir mal, also ob die Wirtschaft wieder anspringt und natürlich auch das Thema Automatisierung, was kann automatisiert werden. Also ich meine, es gibt ja heute schon quasi autonom fahrende Autos und in San Francisco und der Bay Area Taxis und gerade für so eine relativ stumpfe Autobahnfahrt, ich baller halt irgendwie zwei Container vom Hamburger Hafen bis Nürnberg eine gerade Autobahn runter. Das ist an sich technisch schon möglich. Es geht, glaube ich, auch viel um Versicherungsthemen und Co. Also das heißt, dass das, glaube ich, automatisierbar ist in absehbarer Zeit, das glaube ich schon. Und das gilt auch für viele Branchen. Tatsächlich, und das ist vielleicht eine gute Überleitung auch dann gleich nochmal zu Tobias, vielleicht eine eurer spannendsten Veröffentlichungen dieses Jahr zusammen mit dem Handelsblatt, der Rückgang an Nachfrage für Einsteigerjobs. Ich will dir jetzt gar nicht mit gefährlichem Halbwissen das Wort klauen, aber da habt ihr ja auch nochmal was Spannendes erforscht. Und inwiefern tatsächlich Jobs, Jobrollen, Teile dessen automatisiert werden im kommenden Jahr? Also wann hört es quasi auf, wir reden nur drüber und wann sieht man es wirklich? Das ist eine spannende Frage. Es gibt aber jetzt schon handfeste Beispiele. Also das DIW hatte schon letztes Jahr untersucht anhand von Freelancer-Jobs, die ja quasi auch nochmal viel liquider sind, weil du brauchst keinen rauszuschmeißen, keine Aufhebungsvereinbarung, lässt einfach irgendeinen Kontrakt auslaufen und suchst dann halt nicht neu. Da gab es da schon bei Sachen, in denen generative KI besonders gut ist, also Grundlagencoding, Textkreation, Copy, gab es da schon einen substanziellen Rückgang an ausgeschriebenen Aufträgen auf den führenden Freelancer-Plattformen. Also ich glaube schon, dass es auch jetzt schon was mit dem Arbeitsmarkt macht. Und bevor ich vielleicht dann tatsächlich an der Stelle zu Tobias übergebe, ich würde es aber gar nicht so negativ sehen. Denn den Faktor, den wir jetzt vor 5 Minuten schon mal hatten mit der Demografie, das ist ein ganz entscheidender. Denn wenn wir als Volkswirtschaft sehen, dass wir ganz viele Menschen aus der, sagen wir mal, klassisch arbeitsfähigen Bevölkerung verlieren und Menschen, das ist so, nicht unbedingt mehr Wochenstunden arbeiten wollen, dann ist ja die einzige Möglichkeit, rein mathematisch, wie wir die volkswirtschaftliche Leistung gleichlassen können, wenn die Stundenproduktivität steigt. Weil gleich viele Stunden pro Woche von weniger Leuten, das muss ja dann eine höhere Stundenproduktivität haben. Und deswegen ist eigentlich meine große Hoffnung als Volkswirtschaft, sei es jetzt 26, aber sicherlich mindestens mal auf dem Weg Richtung 2030, 2035, dass repetitive, automatisierbare Aufgaben auch wirklich automatisiert werden, menschliche Arbeit sich eher auf höherwertige Tätigkeiten konzentriert und ehrlicherweise jeder, der mal irgendeinen Studentenjob hatte, nachts in der Nachtschicht irgendwie Dinge einfach nur von A nach B zu legen, was ein Roboter genauso gut könnte, der weiß, jede gefühlte halbe Stunde guckst du wieder auf die Uhr und es sind 5 Minuten rum. Das sind jetzt auch ehrlicherweise keine erfüllenden Tätigkeiten für Menschen. Und deswegen sperre ich mich immer so ein bisschen davor zu sagen, oh nein, die KI kommt und nimmt uns allen die Jobs weg, sondern ich versuche es eher ein bisschen positiv zu sehen und sehe da eigentlich sogar eher eine Notwendigkeit als Volkswirtschaft für.
Ich bin total bei dir. Zum einen, glaube ich, redet mal mit LKW-Fahrenden. Das ist wirklich ein richtig einsamer, schlimmer, gefährlicher Job, der ja auch immer zu schrecklichen Bedingungen ist. Also ich möchte gar nicht, ich habe da neulich mich mit befasst. Deswegen, ich bin bei dir. Ich glaube, es wird durch Digitalisierung auch viel Erleichterung geben. Ja, auch wie unser Leben immer einfacher wird durch Digitalisierung. Was ich immer so ein bisschen interessant finde, wenn wir über KI reden, auch in dem Podcast mit vielen Leuten, dass niemand über die Probleme redet. Also dieses ganze Thema Halluzination. Das wird einfach gar nicht angesprochen, wenn wir darüber reden, dass wir Service Center Leute austauschen, dass die Dulli-Arbeit gemacht wird. Ich will jetzt gar nicht das Faxgerät retten, ne? Aber irgendwie, dass die Leute der australischen Regierung super viel Geld zurückzahlen musste, weil die in ihrem Wirtschaftsbericht irgendwelche Halluzinationen hatte, weil es keiner mehr nachgelesen hatte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Unternehmen jetzt sagen, wir machen das jetzt so, weil KI alles kann. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass mehr darüber geredet wird, wir brauchen trotzdem Leute, die das managen. Wir müssen trotzdem, also Prompten ist nicht die Lösung für alles. Das wünsche ich mir manchmal, dass da nicht immer der Untergang der gesamten arbeitenden Bevölkerung zugerufen wird, weil ich glaube einfach nicht, dass am Ende die KI alles macht.
Mensch, Tobias, das ist doch eigentlich eine gute Überleitung. Jetzt sprudelt so sehr aus mir raus, dass ich mich ganz dreist vordränge.
Mach gern. Lausche dir gebannt.
Das ist lieb, weil da einfach so viele Triggerpunkte jetzt drin waren von Dingen, mit denen ich mich wirklich intensiv befasse und auch ehrlicherweise einfach aus intrinsischer Motivation, weil ich so brutal spannend finde. Also ich fange mal hinten an. Vor 5 Jahren hätte ich, glaube ich, überhaupt nichts von dem vorhergesehen, was es heute gibt. Also ChatGPT wird dieser Tage 3 Jahre alt. Das muss man sich mal vor Augen halten, was da überhaupt alles passiert ist. Dementsprechend ist es auch eigentlich unseriös zu versuchen, jetzt vorherzusagen, was ist denn 2039 los? So. Dann, also total, da ist bestimmt auch viel Blase und heiße Luft drin und drum. Trotzdem glaube ich schon, dass so viel Substanz da ist, dass es definitiv das, wie wir arbeiten in der, also als Volkswirtschaft gesamtheitlich, das wird sich definitiv ändern. Davon bin ich schon überzeugt. Wichtig ist tatsächlich natürlich den Human in the Loop zu haben. Also kritisch drauf zu gucken. Und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe meiner Meinung nach auch unter anderem von HR-Abteilungen und Learning und Development, also einfach wirklich zu schulen und jetzt nicht nur die 10%, die irgendwie Tech-Afficionados sind und sich selber fortbilden, sondern alle an die Hand zu nehmen und auch auf die Risiken hinzuweisen, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite habe ich gerade dieser Tage mich mit einem guten Freund unterhalten, der jetzt so ein bisschen in die medizinische Ecke quasi guckt und der sagt, ja klar, also KI, die Diagnosen erstellt, die hat irgendwie eine Fehlerquote von, ich weiß gar nicht, waren es 20, waren es 30%, und das klingt brutal hoch. Und er hat sich dann aber mit einem Arzt unterhalten und er meinte, alter Lachs, die haben 12 Stunden Horrortage. Glaubt man nicht, dass ein normaler, überarbeiteter Arzt auch nur ansatzweise an 70% Trefferquote rankommt. Also auch das ist nochmal, glaube ich, eine ganz gute Einordnung. Es gibt Halluzinationen, es gibt aber auch einfach Menschen, die Fehler machen. Und von daher ist auch das nochmal eine ganz spannende Sicht. Also man muss Vorsicht haben, aber ich glaube, teilweise ist es auch gar nicht unbedingt schlechter, was da rauskommt.
Sprich für dich selbst, Julian.
Du, ich mache brutal viele Fehler und ich lasse mir gerne von meinen Custom-GPTs und Co. ausmerzen, merke aber auch manchmal, dass die Schrott schreiben. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Lernauftrag, einfach Leute da im Umgang auszubilden.
Wir haben so viele spannende und wichtige Punkte genannt, über die wir, glaube ich, alle im Detail noch Ewigkeiten diskutieren könnten. Lass mich das doch mal versuchen, etwas zusammenzufassen. Wir gucken ja aufs Jahr 2026. Was heißt das jetzt konkret für HR und die Zuhörenden? Ganz ehrlich, ich glaube, und natürlich sind alle Prognosen irgendwie dazu verurteilt, dann nach kurzer Zeit über den Haufen geworfen zu werden. Wenn jetzt dieses Jahr keine Riesenentwicklung kommt, wie es damals die Einführung von ChatGPT selbst war, die sofort überragend gut funktioniert, dann glaube ich nicht, dass KI in diesem Jahr eine nicht erwartbare große Welle macht. Es bleibt natürlich wahnsinnig bedeutend und zwar genau in dem Punkt, den ihr jetzt alle angesprochen habt, nämlich KI möglichst effizient und sicher zu implementieren. Und da hat HR wieder mal eine Chance, aber auch eine Herausforderung, sich da mit der Tech-Organisation in den einzelnen Firmen zusammenzutun und als Treiber des Prozesses zu dienen. Weil ich würde sogar sagen, nur der KI-Einsatz hält am Ende Arbeitsplätze aktuell erstmal im Unternehmen, weil der Produktivitätsschub, den die Mitarbeitenden dadurch erfahren, absolut notwendig ist, um in diesem schwierigen Klima zu überleben. Und es ist und dürfte zunehmend immer notwendiger werden, um die Mitarbeitenden auch zu halten und zu bekommen, denn die Menschen wissen, dass KI ein ganz entscheidender Faktor für ihre Employability ist in der Zukunft. Dementsprechend wollen die mit den neuesten Tools arbeiten, experimentieren, lernen und arbeiten. Und da haben wir, ja, das ist völlig richtig, eine wahnsinnig hohe Entwicklungsgeschwindigkeit. Also die Konstanzer KI-Studie, die ich dazu immer ganz gerne lese, ist auch relativ kurz, die Zusammenfassung. Mehr als jeder dritte Erwerbstätige nutzt KI im Arbeitsalltag demnach. Und das ist ein Anstieg von 11 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, also massiv. Ja, es ist eine massive Entwicklung, da dürfen wir auf keinen Fall die Augen vor verschließen. Aber ich glaube nicht, dass es in 2026 deshalb zu riesigen arbeitsmarkttechnischen Verwerfungen kommt. Da sind die Entwicklungen, wie entwickelt sich die Konjunktur und wie schlägt die Demografie durch, glaube ich, die Entwicklung, auf die ich stärker schauen sollte. Aber prove me wrong, wer weiß, was Sam Altman in einem Monat auf den Markt wirft.
Jetzt sind wir ja schon richtig reingestiegen. Gibt es nochmal einen Schritt zurück aus eurer Sicht jetzt noch ein prägendes Merkmal für 2026, was wir gar nicht besprochen haben? Also die Erwerbspersonenpotenzialminderung ist übrigens mein neues Wort für Galgenmännchen. Also bitte. Und KI haben wir jetzt gehört, gar nicht so viel. Tobias, das glaube ich auch. Habt ihr noch ein Thema, was ihr sagt, was wir auf dem Schirm haben müssten?
Naja, wir sind ja eigentlich mittendrin in der grundsätzlichen Transformation der deutschen Wirtschaft, ne? Auch wenn wir vor allem auf die so viel zitierte Industrie schauen und die große Herausforderung. Alleine für die Energiewende, hat Bertelsmann prognostiziert, brauchen wir 300.000 neue Fachkräfte bis 2030. Und in derselben Studie steht, deshalb müssen wir massiv auf Qualifikations- und Quereinstiegsprogramme setzen, weil die können wir uns nicht backen in der Masse und das bekommen wir so einfach nicht hin, weil das sind ja auch hochspezialisierte Jobs, die da gebraucht werden. Ich glaube, das ist der vierte große Trend, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, der aber nebenbei läuft. Und meine wahnsinnig große Hoffnung ist, dass wir bei diesem Trend hoffentlich die zweite Seite sehen, weil aktuell sehen wir vor allem Konsolidierung, Abbau von Feldern, die vielleicht in der Zukunft nicht mehr so relevant sind. Das ist gut und richtig. Das ist ein völlig normaler Prozess in einer Wirtschaft, die sich erneuert. Der wunderbare Enzo Weber spricht aber nicht umsonst von einer Erneuerungskrise, weil wir aktuell den zweiten Teil dessen vergessen. Wir schaffen die Stellen nicht neu für die Menschen, die am Ende das auch umsetzen müssen. In einigen Bereichen sieht man es glücklicherweise. Ich durfte vor kurzem mit den Geschäftsführern von einigen lokalen Energieversorgern, also Stadtwerken, auch da gibt es auch einige größere Player sprechen. Und die haben mir so unter der Hand gesagt, ganz ehrlich, ich muss genau schauen, welche Aufträge ich gerade annehme. Das hilft mir nicht, wenn ich x Aufträge für Turbinen oder Windkrafträder habe oder ähnliches. Wenn ich aber die Leute nicht habe, die aufbauen, prüfen, warten können, dann brauche ich den Auftrag nicht annehmen. Da sehen wir das dann schon mal im Detail. Das ist eben ein Aspekt, der mitläuft und wo ich sehr darauf hoffe, dass die Wirtschaft in größerem Maße quasi hier den Stadtwerken folgt und die Erneuerung auch mit neuen Stellen und mit Investitionen vorantreibt, weil ohne kommt's nicht.
Dann würde ich vielleicht noch einen Punkt so ein bisschen anschließen. Also wenn wir sagen, wir haben irgendwie drei primäre Faktoren, Demografie, Konjunktur, KI, Automatisierung und haben dann so ein bisschen noch die anderen Megatrends, die auch drauf einzahlen. Das ist sicherlich das Thema, also unter anderem Klima und aber natürlich auch Schaffen neuer Jobs. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Geopolitik. Ne? Also bei den ersten waren wir jetzt sehr deutschlandzentriert, aber wenn irgendwie unser oranger Freund in Washington durchdreht oder China sich irgendwie dazu entschließt, in Taiwan einzumarschieren oder gibt ja noch ein paar andere größtenteils männliche Wesen, die in leitender Position in Ländern sind, mit denen ich jetzt nicht unbedingt mit allen abends zum Bierchen zusammensitzen würde, weil ich sie einigermaßen unsympathisch finde. Also auch so bei solchen Strömungen, das kann auch die deutsche Wirtschaft und deutschen Arbeitsmarkt nochmal massiv beeinflussen, wenn sich einfach Wirtschaftsströme massiv ändern und es gibt einfach andere Wachstumsareale auf der Welt. Und das ist natürlich auch für die deutsche Wirtschaft, die ja immer sehr stark exportorientiert war, natürlich auch nochmal ein entscheidender Faktor. Ist kein eigener Treiber, weil das natürlich eng auch mit der Konjunktur verknüpft ist, aber ist auch nicht außer Acht zu lassen. Also wir kochen da jetzt nicht isoliert auf unserer deutschen Insel unser eigenes Arbeitsmarktsüppchen, sondern das große Ganze drumherum, die Gesundheit des Planeten und die ja von einigen Armleuchtern beeinflusste Geopolitik spielt auch nochmal eine große Rolle.
Wir sollten nicht vergessen, in der Hinsicht kann es auch besser werden, ne? Also
total.
Hoffen wir mal drauf, dass wir vielleicht Frieden bekommen in Europa. Bin ich jetzt nicht der Experte für, ob das klappt oder nicht, aber jetzt nur mal angenommen, das passierte, dann hat auch das wahnsinnige Auswirkungen.
Das hat es. Auf der anderen Seite die Aktienkursexplosion bei Rheinmetall und der erfolgreiche IPO von ThyssenKrupp Marine Systems. Also wenn man es jetzt wirklich nur rein ökonomisch auf einem emotionslosen Spreadsheet sieht, gibt es auch da wieder Wirtschaftsbereiche, die darunter leiden. Also das finde ich jetzt moralisch schwierig, deswegen unterbreche ich mich mal selber an der Stelle. Aber also Frieden auf der Welt ist nicht unbedingt ein Wachstumsmotor für singuläre Länder.
Das ist korrekt. Also das ist ja einfach so, Julian, was du sagst mit den Aktienkursen. Und wir sehen ja auch, dass viele große Unternehmen jetzt im Moment mehr über dem großen Teich her, aber auch unheimlich viele Stellen abbauen. Also das ist ja einfach so gerade, dass von Volkswagen, die irgendwie 35.000 Stellen bis 2030 abbauen wollen, aber Amazon hat ja viel rausgenommen. Das sind ja jetzt insgesamt schon, zumindest für den Laien, Zeichen, wo mein Gefühl ist, ach, so geil würde 2026 jetzt nicht.
Naja, also ich weiß gar nicht. Also ich glaube, also Tobias hat das schon richtig gesagt. Die spannende Frage ist halt das, was danach kommt. Um jetzt nochmal so ein paar Zahlen reinzuwerfen. Es gab vom Weltwirtschaftsforum eine auch relativ viel beachtete Studie, ist schon ein paar Monate alt, aber ich fand sie sehr gut. Die haben einfach nochmal 5 Jahre nach vorne geschaut und haben gesagt, ja, die Automatisierung, die wird bis 2030 92 Millionen Jobs weltweit kosten. Und da schluckt man erstmal. Und das sind dann genau diese Amazons und Volkswagens und Co. drin. Die haben aber auch prognostiziert, es werden auf weltweiter Ebene 170 Millionen neue Jobs entstehen. Und dann kommen wir wieder, jetzt habe ich leider mir den schönen Ausdruck von Enzo Weber nicht gemerkt, aber zu dieser Krise dessen zu schaffen, was kommt denn danach? Und ich glaube auch ein Stück weit, dass sich vielleicht auch einfach klassische Firmenstrukturen sogar zumindest mittelfristig verändern. Vielleicht brauchst du schlankere Firmen, was aber auch ein Vorteil sein kann, weil die deutsche Wirtschaft teilweise auch ein bisschen dran gekrankt hat, dass sie so starr ist. Und wenn du weniger kleinere, agilere Firmen hast, dann kann das vielleicht auch zu einer agileren und responsiveren Gesamtwirtschaft führen. Also vielleicht sind wir auch gerade einfach an einem sehr guten Punkt, der wir überdenken nochmal vieles. Und wenn man neues Lernen passiert halt oftmals auch unter Schmerz. Das ist so die Darwin'sche Creative Destruction. Und ich meine, das Wirtschaftswachstum der 50er, 60er war halt nach brutal beschissenen 30er und 40er Jahren, verzeiht mein Französisch. Und vielleicht haben wir das jetzt auch im Kleinen, dass vielleicht 2026 der Start ist von wir fangen an, anders Firmen zu denken, anders zu wirtschaften. Jetzt, um mal ein sehr schönes und buntes Zukunftsbild zu malen. Worauf es hinausläuft, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch gar nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass 26 geil wird, aber es gibt auch Potenzial tatsächlich für Verbesserung und Erneuerung und eine Welt, in der Menschen vielleicht glücklicher, wert- und sinnstiftender arbeiten.
Wir müssen ja auch gar nicht Richtung 2030 gucken, wo das Weltwirtschaftsforum, glaube ich, die Prognose darauf ausgerichtet hat. Und was mich dabei übrigens immer ein bisschen stört bei der Zahl, ist, dass die das nicht so richtig ins Verhältnis setzen zum Wachstum der Welterwerbsbevölkerung, weil die wächst ja noch eine Zeit lang im Gegensatz zur deutschen. Aber wieder auf 2026 geschaut, was heißt das jetzt konkret? Die viel gewichtigere Entwicklung, die wir haben, ist, dass wir ob der Krise, in der wir gerade sind, ist der Arbeitsmarkt nicht so tief in einer Krise, wie er eigentlich sein müsste. Im November hat das IW auch nochmal erklärt, ja, Hochqualifizierte haben es gerade schwerer, aber bei weitem nicht so schwer wie in früheren Krisen. Und Julian, du hast es am Anfang gesagt, es ist möglicherweise das dritte Rezessionsjahr, vielleicht gibt es ein Mini-Wachstum, wir wissen es noch nicht, unsere Zuhörenden haben uns dieses Wissen voraus, Grüße in die Zukunft. Nichtsdestotrotz ist das eine unglaubliche Schwächephase, die wir hinter uns haben. Und angesichts dieser Schwächephase ist der Arbeitsmarkt unglaublich resilient, hat Clemens Füst gerade gesagt in einem Vortrag, dass er gesagt hat, um den Arbeitsmarkt mache ich mir am allerwenigsten Sorgen. Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat was wahnsinnig Spannendes gesagt in einem tollen Brand 1 Interview. Die hat gesagt, um die Arbeitslosigkeit macht sie sich eigentlich keine großen Sorgen. Das, was ihr Sorgen bereitet, ist der Fachkräftemangel und der zunehmende Fachkräftemangel. Und das ist natürlich eine bemerkenswerte Aussage für die Person, die an der Spitze der Organisation steht, deren Hauptzweck die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit ist. Auch sollten wir die Zahlen des Stellenabbaus, die vollkommen korrekt sind und die einen immer wieder schockieren, nicht verwechseln mit Entlassungen. Tatsächlich ist die Gefahr, arbeitslos zu werden aus einer sicheren Beschäftigung aktuell fast so gering wie nie. Wir haben eine Art eingefrorenen Arbeitsmarkt im letzten Jahr. Wir haben extrem wenig Bewegung. Wir haben historisch niedrige Stellenschaffung. Wir haben einen relativ hohen Sockel an offenen Stellen, wo sich auch nicht viel tut. Aber wir haben auch ganz viele Arbeitsverhältnisse, bei denen sich nicht viel tut. Und da ist genau die Frage und die Hoffnung, dass sich da nächstes Jahr etwas bewegt. Die Zeichen stehen so, ob das jetzt der große Sprung, der große Wurf wird, weiß ich nicht. Euphorisch sind wir, glaube ich, gerade alle nicht, aber wir sind ja hier, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Alle Prognosen deuten an, dass wir substanzielles Wirtschaftswachstum nächstes Jahr bekommen und dementsprechend dürfte der Druck auf dem Arbeitsmarkt auch zunehmen. Und da wir einen relativ stabilen Arbeitsmarkt, der eben kein reiner Arbeitgebermarkt ist, trotz Krise schon haben, kann das schon reichen, um auch den Druck auf die Recruiting, Employer Branding und die ganzen Abteilungen der Kolleginnen und Kollegen deutlich steigen zu lassen.
Ich muss gerade grinsen, einfach nur, weil der aus der Anmoderation der Tobian Zimmerstahl, glaube ich, sehr treffend war. Nicht nur, dass wir, glaube ich, in einigen Einschätzungen recht gleich sind, wir scheinen auch ähnliche Quellen zu lesen. Also das Nahles-Interview in der Brand 1 ist mir auch nicht neu. Von daher können wir auch einfach als singuläre Person weitermachen.
Dr. Tobian Zimmerstahl war es, genau. Ich habe, wenn ich euch jetzt so zuhöre, eine Frage, die aber an Tobias explizit nochmal geht. Und zwar haben wir ja gesagt, im Januar veröffentlichst du dein Buch. In diesem Buch geht's ums Thema Chancen. Und zwar genauer gesagt, der Titel deines Buches ist Zeit der Chancen. Wenn ich jetzt die letzten Minuten unseres Gesprächs Revue passieren lasse, muss ich sagen, ja, so ein paar Chancen haben sich hier und da aufgetan, aber ich persönlich finde auch 2026 sieht irgendwie nicht so richtig sonnig, sondern auch immer noch ein bisschen düster aus. Wie bist du zu dem Buch gekommen? Frage 1, lieber Tobias. Und wo siehst du die konkreten Chancen? Weil du hast ja ein Buch damit gefüllt und damit würde ich jetzt gerne nochmal weitermachen.
Ja, ganz, ganz lieben Dank dir für die Frage und auch für die Gelegenheit, kurz dazu zu sprechen. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich da wirklich aus meinem tiefsten Herzen von überzeugt bin. Du schilderst es so schön, wir befinden uns in einer Negativspirale, auch einer emotionalen Negativspirale. Die kommt nicht von ungefähr, ja. Es gibt berechtigte Kritik an den Umständen, an den Rahmenbedingungen. Es gibt große geopolitische Risiken, es gibt auch Risiken hier und es gibt unzählige Herausforderungen. Aber es gibt trotzdem ganz viele Chancen da draußen. Deutschland ist nach wie vor eine sichere Demokratie. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mit gerade mal 84 Millionen Einwohnern. Ne? Wenn wir mal sehen, mit wem wir da konkurrieren, das ist eine ganz schöne Leistung. Und mir war es unglaublich wichtig, weil mir das so sauer aufgestoßen ist, dass auch in der ganzen Berichterstattung, ne, wir wissen alle, es klickt besser, wenn es negativ ist, dass immer nur die negativen Botschaften da draußen kommuniziert werden, weil es gibt diese Chancen und das ist mit Zahlen nachweisbar. Und zwar für alle Professionals da draußen, die alle Arbeitskräfte, die bereit sind, wirklich aktiv was zu verbessern, ihre Karriere in die Hand zu nehmen, aktiv zu managen, da kann ich mich jetzt schon so hochleveln und die Chancen sind besser als früher oder als in den meisten Jahren früher. Und sie werden in Zukunft sogar noch besser werden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Ende 2024 eine schöne Prognose bis 2028 rausgegeben. Die ist sehr nüchtern verfasst, aber da stand ein Satz drin, der hat mir sehr gut gefallen. Die Verhandlungsmacht von Arbeitnehmenden wird zunehmen. So, und das ist auch das Schöne. Das gilt nicht nur für AkademikerInnen wie uns jetzt hier vielleicht. Das gilt auch für Menschen, die Menschen helfen, wie PflegerInnen, wie Ärzte, wie Erziehende. Das gilt für Verkaufstalente da draußen, die dringend gesucht werden. Für Menschen, die eben Dinge mit ihren eigenen Händen schaffen, wie Handwerker, wie Ingenieure. Und ihr merkt, die Aufzählung ist lang und breit. Durch die Demografie, durch andere Megatrends, die vor allem dazu führen, ja, dass auch manche Jobs verschwinden, aber dass noch mehr und noch höherwertigere Jobs entstehen, entstehen Karrierechancen. Und die kann ich nutzen. Und in dem Buch erkläre ich, warum und wo diese Chancen entstehen und wie ich die nutze. Jetzt sind natürlich unsere Zuhörenden selber wahrscheinlich auch an ihrer Karriere interessiert, aber gleichzeitig traue ich ihnen auch das Abstraktionsvermögen zu. Ich habe es eben schon mal angesprochen, daraus steigt natürlich oder entsteht ein gewisser Druck auf Unternehmen und HR-Abteilungen, aber das kann ich natürlich auch als Chance begreifen und dafür möchte ich wirklich werben, weil diesen einzigartigen Wettbewerbsvorteil für mein Unternehmen zu schaffen, mein Unternehmen so aufzustellen, dass ich die Arbeitskräfte entweder intern weiterentwickle, dass ich Arbeitskräfte attraktiv gewinne von außen und dass ich entsprechend effiziente Learning and Development Regime implementiert habe, die dafür sorgen, dass meine Mitarbeitenden immer am Zahn der Zeit bleiben und damit meine Organisation. Wenn ich das jetzt einführe und dafür die Grundlagen lege, dann habe ich einen lang anhaltenden Wettbewerbsvorteil in einer Zeit, in der gut qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte wirklich so umkämpft werden wie nie. Und das sind die Chancen, von denen ich spreche. Und jetzt vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick, da gehe ich dann im Fazit kurz drauf ein. Wenn wir diese Herausforderungen gut bewältigen, was erzielen wir dann? Dann sind wir zu einer Gesellschaft geworden, in der interne oder externe Jobwechsel, in der das Ergreifen von neuen Chancen, das Verändern, das mich neu erfinden, etwas völlig Normales geworden ist. In der das etwas Erstrebenswertes ist, wo wir uns gegenseitig dazu anfeuern. Also nicht mehr die Eltern, die sagen, um Gottes Willen willst du den sicheren Job wirklich verlassen, sondern eher, ach, du bist jetzt aber auch schon 2-3 Jahre da, guck mal links, rechts, da sind doch geile Möglichkeiten, was du mit deinen Fähigkeiten auch machen müsstest. Du müsstest vielleicht nur nochmal den Skill ein bisschen weiterentwickeln. Das klingt irgendwie noch ein bisschen weit weg, aber eigentlich ist es genau das, was wir jetzt schon brauchen. Und wenn wir als HR dazu beitragen, dass das klappt, dann haben wir aus ökonomischer Notwendigkeit eine Arbeitswelt geschaffen, die das ist, was Julian eben mit Blick auf KI gesagt hat. Dann ist das eine menschlichere Arbeitswelt, die uns gesünder hält und die auch viel mehr Purpose für jeden Einzelnen bereithält, weil wir können es uns nicht mehr leisten, dass Menschen nicht das schaffen, was sie eigentlich schaffen könnten. Wir können uns Ineffizienz nicht leisten und Ineffizienz ist auf die Arbeitswelt, weil wir Menschen sind, nicht etwas rein ökonomisches, trockenes, hartes, sondern das bezieht die Gesundheit und die Motivation mit ein. Und das sind die Chancen, von denen ich spreche, darauf den Fokus zu legen. Das war so meine Motivation, weil ich dieser ganzen Negativdiskussion einfach was entgegenhalten wollte.
Das Buch heißt Zeit der Chancen und ich glaube in der aktuellen Zeit, also zumindest für mich, ich freue mich über jeden Lichtblick und über jeden Perspektivwechsel, weil auch ich viel über den orangenen Freund lese und mir denke, wo soll das alles enden? Deswegen haben wir als HR ungeschminkt eine kleine Buchverlosungsreihe. Dazu erzählen wir euch im neuen Jahr mehr, wo wir einfach die Bücher nochmal für euch zur Verfügung stellen, die wir gut finden, aber dazu mehr. Ihr Lieben, auf dieser positiven Note, die ich schön finde, exklusiv für die HR Ungeschminkt Crew, der ungeschminkte Blick auf den Arbeitsmarkt. Wenn ihr einen exklusiven Tipp für Personalverantwortliche hättet, aus eurer Perspektive, was sollte der Hauptfokus sein? Julian, enlighten uns.
Ja, tatsächlich sogar einigermaßen an das anknüpfend, was Tobias gerade über das Buch erzählt hat. Und jetzt, also nicht nur den Grundoptimismus, den ich sehr positiv finde. Das ist auch, glaube ich, was zur Gesundheit, Erhaltung von einem selber, dass man nicht nur pessimistisch in die Zukunft guckt, sondern auch die Lichtblicke im etwas bewölkten Himmel sieht. Aber wenn ich mir jetzt speziell die Rolle einer Personalverantwortlichen angucke und mal eine generische HR-Abteilung mir vorstelle, dann habe ich ja im Wesentlichen und ergänzt gerne die Personalgewinnung, die Personalverwaltung und die Personalentwicklung. So mal etwas generisch gesprochen. Und ich glaube, in der Personalgewinnung, wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an das Thema von ganz vorhin mit der Automatisierung, da kann sicherlich ein bisschen was gehen, dass das vielleicht ein bisschen effizienter wird. Auf der anderen Seite glaube ich, gerade wenn es wieder knapper wird um Talente, ist es sehr, sehr wichtig, die einfach menschlich abzuholen und zu gewinnen. Das heißt, diesen Teil, meine persönliche Prognose, wird wahrscheinlich so plus minus null sein. Ich brauche ein bisschen weniger, weil es geht effizienter, und gleichzeitig brauche ich mehr, weil ich muss mir wieder mehr Mühe geben, und um Talente zu gewinnen. In dem Bereich Personalverwaltung, da kommen wir wieder zu diesen dull tasks, also zu diesen etwas stupiden, repetitiven Dingern. Wo finde ich denn eigentlich, wie ich einen Urlaubsantrag ausfülle? Wo setze ich den Stempel drauf, scanne es, faxe es, kopiere es, lege es ab? Ich glaube, da ist meine Hoffnung zumindest, dass das effizienter geht. Das heißt, da würde ich eher tendenziell weniger Fokus drauf legen, beziehungsweise eher ein bisschen Budget dafür ausgeben, da auch tatsächlich die Automatisierungspotenziale zu heben. Und wenn ich einen Bereich hätte, auf den ich mich besonders fokussieren würde, dann wäre es eben der Teil der Personalentwicklung. Und wir hatten das schon zwischendurch, die Anforderungen und die Weltlage, die gefühlt ist das exponentielles Wachstum in einer Kurve. Wie unvorhersehbar ist das eigentlich, was Leute heute brauchen, wie die Marktrealität da draußen aussieht? Ob ich jetzt vielleicht aufgrund von geopolitischen Strömungen jemanden brauche, der fließend Arabisch kann und. Und ich glaube, da zum einen so ein bisschen vorausschauend zu gucken, was sind denn so die Skills, die ich eigentlich morgen brauche, in puncto Learning und Development, die Leute, die ich heute habe, mitzunehmen auf der Reise, aus- und weiterzubilden, auch vielleicht im Blick auf so Unternehmenskultur, auch so ein bisschen in Sachen Mindset, das einfach einzuarbeiten, dass Veränderung nichts Negatives ist, sondern dass gerade so diese Veränderungsaffinität und Offenheit ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Zukunft ist. Also das Vorhersehen, wie muss eigentlich morgen meine Mannschaft aussehen? Wie kann ich die Mannschaft dahin mitnehmen? Was muss ich ihnen beibringen? Wie kann ich vielleicht auch sehen, dass es draußen einen doch wieder deutlich kleiner werdenden Pool an potenziell neuen Talenten gibt? Wie kann ich die Leute, die vielleicht bei mir teilweise obsolet werden, wie kann ich durch Aus- und Weiterbildung mit auf den Weg nehmen, neu entstehende Rollenanforderungsprofile zu füllen? Das ist, glaube ich, zentral und fundamental wichtig. Und deswegen, ja, meine klare Empfehlung, dass manchmal gerade in Sparzwangzeiten etwas nice to have wirkende Thema Personalentwicklung als ganz zentrales und auch, wie es Tobias so sagte, zentrales Thema zu erkennen und auch als ganz wichtigen Baustein für nachhaltige, erfolgreiche Unternehmensentwicklung und Strategie zu sehen. So, Mic Drop, das wäre meine klare Empfehlung.
An dieser Stelle vielen Dank für die Klammer zur aktuellen Staffel HR Ungeschminkt, die sich mit Learning and Development und Orga Design befasst. Das sind uns doch die liebsten Gästen. Tobias.
Kann ich nur unterstreichen, Skills-Based Workforce Management, dafür jetzt den Anfang zu schaffen und einfach loszulegen, hatte ich auch auf der Liste. Hinzufügen würde ich noch wenig überraschend, ne, die Nachfolgeplanung, Demografiemanagement, die Erneuerung aktiv zu treiben und dafür zu argumentieren mit den Zahlen, die da draußen sind, dass die Stellen geschaffen werden, weil es wird nicht leichter, die Leute zu finden, würde ich noch mit reinnehmen. Und jetzt haben wir KI noch gar nicht genannt. Auch wenn ich nicht die größten arbeitsmarkttechnischen Verwerfungen sehe, trotzdem wirklich die Organisation KI-ready aufzustellen, zusammen mit der Tech-Organisation, das wirklich anzugehen und in den Fahrersitz zu gehen als HR, halte ich für eine ganz entscheidende Aufgabe für 2026. Und da übrigens auch sich selbst in den Blick zu nehmen. Wir reden auch schon lange drüber, HR endlich weiter zu automatisieren, aber da gibt's noch ganz viel Luft nach oben, da Prozesse zu optimieren, ein bisschen auszuprobieren, was wirklich funktioniert. Das wäre für mich noch eine Priorität, die ich gerne ergänzen würde.
Mit diesen fantastischen Tipps würde ich sagen, entlassen wir euch in ein weiteres Happy HR-Jahr 2026. Ich fand es eine richtig gute Auftaktfolge. Ich freue mich auch, dass wir so positiv geendet haben, weil es bringt ja nichts, wenn wir als HR auch noch ins Doomscrolling kommen und sagen, es ist alles so schlimm, sondern lasst uns die Fahne hochhalten. Lieber Julian, lieber Tobias, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Ganz lieben Dank für die Einladung.
Liebe Annika, wie immer vielen, vielen Dank fürs Dasein, I don't know, fürs Mitmoderieren. Vielen Dank für jetzt schon das dritte Jahr HR ungeschminkt, an dieser Stelle auch mal. Wie immer an alle da draußen, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Ängste habt, meldet uns. Julian und Tobias könnt ihr auch über LinkedIn erreichen. Ich weiß nicht, ob es bei Julian auch so ist, ehrlicherweise.
Ist es in der Tat doch. Ich kenne die Plattform und bin da auch hin und wieder mal.
Aber ihr könnt den Julian natürlich auch gerne über Xing erreichen. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Wir freuen uns sehr über Sterne auf Spotify und Apple. Wie gesagt, uns wurde jetzt gesagt, das ist wichtig. Liebe Annika, schöne Woche. Lieber Julian, lieber Tobias und Happy HR.
Vielen lieben Dank.
Happy HR.